Das Jahr neigt sich dem Ende zu, aber nicht die Themen. Wir sprechen über Halo Infinite, wir sprechen über ein paar Spiele, die dieses Jahr zu kurz gekommen sind und wir sprechen über unser potenzielles Game of the Year. Viel Spaß jetzt beim Game Talk. Hallo, moin moin und herzlich willkommen hier beim Game Talk. Mit dabei Wirt Nguyen. Hallo Wirt.
Hey, Elias Alawi. Freut mich.
Und wie sollte es anders sein?
Und ich.
Gregor Katsios, hallo Gregor.
Ah, guten Tag, ich habe was im Auge. Das ist immer, also, auch wenn ich noch nicht komplett wach bin, immer, wenn deine Radiomoderatorstimme hier rauskommt.
Ja, es muss ein bisschen Schwung hier reinbringen.
Es ist Schwung, aber ich spüre so eine leichte Passiv-Aggressivität. Aber ich weiß
Unsinn.
Gar nicht
mehr, ob diese, ja? Unsinn. Guck mal hier.
Die ist gar nicht so passiv.
Wenn wir hier drauf gehen, ja. Wenn wir kurz hier drauf gehen.
Da.
10.53 Uhr,
das ist. Ich sag nicht, ob es deutsche Zeit ist.
Das ist natürlich die deutsche Zeit. Ist für uns eine relativ frühe Aufzeichnungs-Uhrzeit, aber nichtsdestotrotz sind wir hier voller Themen und guter Laune, um mit euch hier gemeinsam ein bisschen über Videospiele zu quatschen, denn das ist unsere Mission, die großen, tollen, fantastischen Spiele hier in die Sendung mit reinbringen und besprechen vielleicht auch ein paar Spiele, die es nicht verdient haben, aber trotzdem hier besprochen werden müssen. So, ich gucke hier auf meine Liste und ich sehe einen Titel, den ich nicht aussprechen kann. Das bedeutet, der ist von Gregor.
Okay, ja, das stimmt. Das ist meiner.
Aber ich fange mit unserem Gast an. Wirt ist nach längerer Zeit wieder da. Hallo Wirt.
Hey, ja.
Und ich sehe hier, dass du die Castlevania Collection gespielt hast. Pass auf, du bist jemand, der vor ein paar Wochen gemeint hat, dass der hat noch nie ein Castlevania oder generell ein Metroidvania-Spiel gespielt.
Genau, ja.
Dann habe ich ein bisschen Recherche gemacht, okay, stimmt das überhaupt? Und dann sehe ich auf einmal, okay, also es gibt mittlerweile sogar einen Plauschangriff.
mit Wirt.
Und dann gucke ich auf Twitch und dann sehe ich ein Let's Play nach dem anderen. Bist du jetzt auf einmal Metroidvania-Profi geworden oder was?
Nee, nicht ein Metroidvania-Profi, ich bin Metroidvania-Experte. Nein, bin ich nicht, aber...
Bist du Influencer, Metroidvania-Influencer?
Das wäre schön.
Ja, ne?
Das wäre echt cool.
Top.
Aber nee, ich versuche natürlich meine Wissenslücke zu füllen, indem ich dann halt, oder sagt man füllen?
Zu schließen,
indem ich diese Sachen auch wirklich nachhole, anstatt jetzt einfach nur darüber zu lesen, weil zu lesen oder Videos dazu anzugucken, hatte ich in der Vergangenheit schon gemacht, sonst hätte ich ja die Nerdquiz-Frage nicht beantworten können mit, welche Waffen sind das hier oder welche Items sind das hier?
Ich habe das alles komplett verdrängt.
Ich schon. Für mich war es halt sehr wichtig, weil ich mich gewundert habe, dass niemand die Metroid-Frage beantworten konnte und ich schon, obwohl ich das Spiel nie gespielt hatte.
Und das spricht weniger für die Leute als für dich.
Okay.
Die arbeiten.
Und da dachte ich, okay, einfach mal wirklich nachholen, weil die Dinger sind ja auch recht gut gealtert, im Gegensatz jetzt zu dreidimensionalen Spielen, würde ich mal sagen.
Und damit kommen wir zur Castlevania Advance Collection, weil die hast du dir angeguckt und ich hatte ja ein bisschen Sorge, dass das so in die Jahre gekommen ist, aber wie es sich jetzt gerade so bei dir anhört, kann man sich das heute eigentlich noch ganz gut geben, oder?
Man kann sich es noch geben, man merkt halt einfach nur, dass es noch vom Game Boy Advance ist, denn im Gegensatz zum Game Boy Advance, also im Gegensatz zur PlayStation 1, wo ich Symphony of the Night im Moment noch spiele und auch wirklich begeistert bin, ist die technische Limitierung hier wirklich zu sehen. Also es gibt keine Sprachausgabe und diese 3D-Effekte sind halt nicht so oft zu sehen wie bei der PlayStation 1. Story-technisch, ich habe jetzt nur Aria of Sorrow angefangen. Und ich muss sagen, mir gefällt es ganz gut. Die Dialoge sind noch steifer und schlechter als...
Auf Deutsch gespielt?
Auf Deutsch.
Okay.
Und,
ja, ich weiß nicht, ob die Deutsche so geil ist.
Ja. Und muss man auch sagen, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dem Game Boy Advance zu verschulden, weil man möchte jetzt nicht eine große, langatmige Story lesen, wenn man jetzt unterwegs ist und das spielt. Ich glaube, das ist dann so halt der Grund dafür. Und ich muss sagen, es spielt sich zum Teil besser als Symphony of the Night, weil in der Zwischenzeit sind ein paar Jahre vergangen. Und zum Beispiel, was mir nicht gefallen hat bei Symphony of the Night, ist ja, wenn man getroffen wird, dann fällt man so oft zurück und es gibt also dieses Iframe ist halt wirklich auch sehr, sehr kurz, ne?
Sowas liebe ich ja, dass du zurückspulen kannst.
Rückspulfunktion ist das vorhanden und
es hilft enorm bei den Sachen.
Ja. Ich wollte eigentlich komplett ohne Rückspulfunktion spielen.
Ja, forget it.
Aber da kam so ein Punkt, wo ich dachte, ey, 15 Minuten lang keinen Speicherpunkt gefunden. Ey, sorry, Leute.
Gerade Circle of the Moon ist recht grindy, als so quasi Launch-Titel war das teilweise sogar in einigen Regionen. Aria of Sorrow hast du schon das Beste gespielt.
Ja.
Ich würde es fast auf eine Stufe mit Symphony stellen. Ist ja so der inoffizielle Nachfolger, kann man fast sagen, weil von dem Level-Design, vom Anspruch, die ersten beiden Circle of the Moon und Harmony of Dissonance waren so ein bisschen ja, wir probieren uns nochmal aus, viel Asset Reuse, also viele Feinde, die dann dafür geschaffen wurden, die bis zu dem Nintendo DS-Zeitalter sich dann gehalten haben. Und bei Aria kam ja auch dieses Seelensystem dann nochmal dazu, ne, dass jeder Gegner eine Seele abgeworfen hat, die du dann equippen kannst. Jedes Spiel hat ja seine eigenen Systeme gehabt. Und das wurde auf die Spitze getrieben, dass du nach jedem Monster gejagt hast. Eine Sache, die ich anmerken würde bei der Collection, oder mehrere Sachen, sagen wir es mal, gibt's gerade im Discount in diversen Stores, rund um Black Friday, kann man sich also den Neupreis um 5, ich glaube sogar teilweise bis 10 Euro runterpacken.
Ich glaube PSN und Nintendo Shop.
Switch, alles. Ja. Ne? Switch. Mir schön für eine Bahnfahrt für die Switch natürlich geholt zum Vollpreis, vorher hätte ich mal gewartet. Ne? Also gibt's jetzt gerade ein bisschen günstiger und grundsätzlich M2 saßen wieder dran, also das Portierungsstudio, das sowieso super Arbeit leistet. Meistens haben auch die anderen Collections für Konami, also die erste Castlevania Collection, Contra Collection oder sowas umgesetzt. Deshalb die ganzen Annehmlichkeiten da drin mit den Save States, mit allem drum und dran, Versionen kannst du aus allen Ländern dann machen. Eine Sache, die ich gerne da noch drin gesehen hätte, wäre Harmony of Dissonance und Aria of Sorrow sind die zwei späteren Game Boy Advance Titel und die wurden bewusst in der Grafik aufgehellt für die für die Game Boy Advance Schirme. Als Circle of the Moon das erste rausgekommen ist, das habe ich damals auf dem allerersten Game Boy Advance gespielt. Und wenn du da nicht gerade irgendwie in voller Sonne da drin standst, ne, mitten am Mittag, hast du kaum was erkannt. Es war so dunkel, weil sie eben auch die, also der Schirm war nicht so geil, ne, und die Grafik war entsprechend, okay, wir machen dunkle, satte Farben. Sieht cool aus, wenn man es auf dem Game Boy Player oder jetzt mit der Collection spielt. Allerdings auf dem Schirm nicht so gut. Deshalb haben sie gesagt, okay, für die nächsten Spiele machen wir einfach alles heller. Ne? Also die Hintergrundgrafik, kein richtiges Schwarz drin, maximal so ein helles Grau. Das sieht auf dem kleinen Schirm, kannst du mehr was erkennen bei den alten. Sobald du das am Fernseher spielst, sieht das alles sehr bleich aus. Ne? Und da hätte ich mir gewünscht, es gibt so manche Fan-Patches, die so ein bisschen Recoloring machen, wo sattere Farben wieder reinkommen in die Games. Sowas hätte ich mir gerne nochmal gewünscht, weil gerade so Harmony sieht super blass aus teilweise, wenn du spielst.
Gibt es Fan-Mods, die das machen?
Ja, es gibt sowieso Farbpatches, sind ja etwas, was schon ein bisschen länger unterwegs ist, speziell auf Mega Drive, weil so die Farbpalette von Mega Drive war so gering, dass die Entwickler manchmal einfach das nicht richtig hinbekommen haben bei Portierungen. Und jetzt, wir haben es nachkoloriert. Speziell für, ich glaube, für Aria gibt es auf jeden Fall ein Farbpatch, für Harmony denke ich mal auch.
Okay, schau ich mir mal an, weil ich habe die Steam-Version und da wird sich dann sowas wahrscheinlich.
Wenn sich sowas patchen lässt, ja.
Das schaue ich mir mal an.
Oft solche Collections haben dann auch einfach nur die ROMs in einem Ordner bei der Mega Drive Collection.
Was mir halt sonst noch aufgefallen ist bei Aria of Sorrow im Gegensatz zu Symphony of the Night, es gibt nicht so viele Songs wie bei Symphony of the Night. Also du hast wirklich richtig viele Songs. In jedem einzelnen Raum hast du einfach einen anderen Song. Und hier ist es wirklich zu jedem großen Abschnitt hast du dann einen anderen Song. Und das macht schon einen Unterschied.
Das hat wahrscheinlich mit dem Speichermodul.
Das glaube ich auch.
Ja, es sind sowieso große Module, aber Speicher und Game Boy Advance hat ja noch eine Eigenheit, der hat ja keinen dedizierten Soundchip, sondern das musste alles quasi im Speicher des Moduls und dann vom Prozessor mitgemacht werden und deshalb hört sich das meistens auch so rauschig an.
Ja, und keine Sprachausgabe.
Es gibt irgendwie eine Option für besser klingende Musik da, falls du die gefunden hast. Na, ich weiß nicht, ob die von Haus aus eingeschaltet ist. Ich glaube, nimmt das Rauschen so ein kleines bisschen raus. Ich weiß nicht, ob an den Samples macht die wahrscheinlich nicht so viel, weil wenn die mal runterkomprimiert sind, kannst du nicht mehr so viel machen, wenn die da abgespielt werden. Aber es gibt zumindest eine Option, wo es vielleicht so ein bisschen sauberer klingt. Das ist immer noch, aber der gut klingen, also die Kompositionen sind gut, der Sound an sich, Harmony of Dissonance, da ist der Name Programm. Ne? Also das war, damit war der GBA überfordert.
Ja, ansonsten die anderen beiden habe ich noch nicht mehr angeschaut, aber Aria of Sorrow gefällt mir ganz gut. Und was mir auch noch aufgefallen ist, bei Circle of the Moon, gab's da jemand, haben die da wahrscheinlich jemand anderen gehabt, der die Artworks gemacht hat? Weil ich habe mir die Artworks nochmal angeschaut und die hatten halt nicht diesen androgynen Touch gehabt, würde ich mal sagen.
Kojima-Style, weil Kojima hat die gemacht. Ayami Kojima heißt sie, die Künstlerin.
Ich war gerade auch ein bisschen
verwirrt. Ich war auch gerade geschockt.
Ja,
der kann zeichnen?
Kojima bei Konami, ja, der hat auch alles gemacht. Nein, Ayami Kojima ist die Zeichnerin, die diese ganz filigranen Symphony of the Night und aus der Ära diese gotischen Zeichnungen da gemacht hat. Also ihren Stil hat sie da auch drüber getragen. Das ist aber nicht bei allen GBA und insbesondere den DS-Spielen wurde sie dann wieder quasi durch populär verträglichere Künstler ersetzt. Ne? Muss mehr Anime ausschauen und nicht mehr so cool.
Schade.
Ja, das hat man. Ja. Man guckt sich das Cover von Circle of the Moon an und dann merkt man halt einfach, das ist so ein 0815 Anime-Charakter und dann guckt man sich Aria of Sorrow wieder an und dann so, das ist dieser Touch, den man halt bei Symphony of the Night drin hatte.
Ja, und Ayami Kojima ist großartig. Also.
Was mir auch nicht bewusst war bei der Castlevania-Reihe ist, dass dass es eigentlich das JoJo des Videospielbereiches ist.
Sind die Stands da?
Für die Leute, die gar keinen Plan haben, was erzählst du da?
Na, es geht halt darum, dass es eine ganze Reihe von Familienmitgliedern ist, worum es geht. Die Belmonts, und dass die dann halt alle Vampirjäger sind. Und dachte ich so, okay.
Wenn man nachdenkt, gab es das vor JoJo? Nee, JoJo ist auch aus den 80ern.
JoJo ist auch aus den 80ern.
Zwar weiß ich, dass sie sich gegenseitig befruchtet haben, aber so eine Familie, na komm, Van Helsing, ne?
Ja, Van Helsing interessiert mich ja überhaupt nicht. Ja,
aber das ist auch die ganze Familie, die dann immer wieder Dracula bekämpfen muss. Das ist doch alles von
auch
da.
Auch aus verschiedenen Epochen und so weiter?
Ich glaube schon. Also es ist schon länger her, dass ich da viel geguckt habe.
Weil ich wurde ja auch zum Beispiel...
Hugh Jackman.
Ich habe es ja gespielt im Stream und habe dann... Da gab es ja eine Passage, wo man gegen einen anderen Belmont gekämpft hat. So einen Fake-Belmont. Und da dachte ich so, welcher ist denn das? Und meinen die so, ja, das ist der aus der Netflix-Serie. Ich dachte so, der ist eine Netflix-Serie? Ich dachte, der wurde frei erfunden.
Nein,
aber der ist ja ein Spielcharakter.
Natürlich.
Ich habe gerade mit Castlevania angefangen.
Ja, aber Alucard ist doch auch...
Ja, Alucard war mir schon klar, aber ich wusste nicht, dass hier... Wie heißt er nochmal? Der aus der Netflix-Serie.
Na?
Wie heißt er? Ilias?
Ist er nicht Simon?
Trevor. Simon wusste ich natürlich, aber Trevor war für mich ein ganz neuer Name.
Trevor und viele Sachen aus der Serie sind von Castlevania 3 inspiriert. Da ist auch Trevor Belmont und auch Alucard gespielt auf dem NES damals.
Ja, okay.
Unter anderem.
Das wusste ich zum Beispiel nicht.
Und Cypher.
Das erklärt natürlich auch, warum in Symphony of the Night die Steinmaske vorhanden ist, weil diese Steinmaske auch eine Anspielung auf JoJo ist. Und jetzt in diesem Spiel, inoffiziellen Nachfall von Castlevania, wie hieß das Ding nochmal?
Bloodstained,
da kommt diese Steinmaske auch nochmal vor als Anspielung auf JoJo. Das heißt, okay, die befruchten sich, glaube ich, gegenseitig.
Es wird jetzt richtig nerdig.
Ja,
wir
müssen
schnell den Abflug schaffen.
Sonst gehen
wir richtig in die
Rapid Hole. Ich weiß nicht, ob das... Ich will das aber nochmal reinwerfen. Ich habe geguckt, ob sie jetzt... Die Van Helsing-Familie. Ich wurde rausgeworfen auf dem youngdracula.fandom.com-Wiki.
Und damit schließen wir Castlevania Advance Collection ab. Alles klar. Was ist das nächste Metroidvania, das du in Angriff nehmen möchtest?
Metroidvania. Wahrscheinlich werde ich Aria of Sorrow erstmal Symphony of the Night zu Ende spielen. Weil,
das hast du noch nicht fertig gemacht?
Ey, das ist knackig. Das ist wirklich hart. Das ist gerade bei Nacht mit Twist ist es gerade für mich Pain in the Ass, die Speicherpunkte jedes Mal zu finden. Aria of Sorrow, dann Metroid Zero.
Zero Mission, ja, gute Wahl.
Nee, nicht Metroid.
Doch, Zero Mission.
Aber das ist Fluffig.
Fusion wollte ich.
Fusion erstmal. Fusion ist auch gut.
Erstmal Zero Mission. Fluffig, kommst gut durch.
Fusion, Zero Mission und Metroid 2, Samus Returns wollte ich dann.
Die 3DS. Also,
dann hast du noch die ganzen Indie-Sachen, die du noch nicht gespielt hast.
Ja, ich will doch nur darauf aus, dass du endlich dann sein Lieblingsspieler spielst.
Ja, wurde mir auch schon sehr oft gesagt, aber ich dachte so, nee, spiel erstmal die Klassiker durch.
Aber finde ich gut, Erstmal die
Basis. Spiel Death Storm jetzt, hast auch was Aktuelles.
Death Storm, ja, wollte ich auch noch machen. Darf ich jetzt auch noch
Gehen wir von einem Retro-Thema ins nächste. Kommen, warum denn nicht? Das können wir aber relativ fix abhaken, denke ich. Gregor, es fällt natürlich so in deine Richtung.
Yes.
Ich lese hier The Legend of Zelda Ocarina of Time Space World 97 Demo Beta.
So, Experience, was? Nicht vergessen. Das ist wichtig.
Natürlich, selbstverständlich. Gregor, was hat es damit auf sich?
Also, Ocarina of Time kam natürlich Ende 98 raus. Allerdings gab es selbstverständlich in den Messen vorher auch Möglichkeiten, dieses Game anzuspielen, wo es noch nicht fertig gewesen ist. Wo also frühe Beta-Versionen für Demos in diesen Messen, wie zum Beispiel der Space World, was eine Messe in Japan gewesen ist, fertig gemacht wurden. Und natürlich, da ist so eine Legendenbildung und rund um Ocarina of Time ist, sind Leute immer sehr gespannt, wo finden wir eigentlich alte Beta-Versionen, wo finden wir alte Dungeons, die wir mal angucken können, wo sind alte Designs und Items, die vorher anders funktioniert haben. Interessanterweise wurde vor einiger Zeit ein Entwicklermodul gefunden, da ist eigentlich eine Version von F-Zero X drauf. Allerdings ist das Modul nur halb, also nimmt es die Hälfte ein, diese Demo, oder zumindest die Entwicklerversion von F-Zero X. Und auf der anderen Hälfte hat man anscheinend eine überschriebene alte Demo von Ocarina of Time gefunden, die dann, ja, ebenfalls für benutzt wurde, also wo wirklich so Beta-Teile drin gewesen sind. Und es gab ja vor einiger Zeit den berühmt-berüchtigten Giga-Leak bei Nintendo. Ja, da sind ja terabyteweise Daten, interne Daten von alten Spielen von Nintendo im Internet gelandet, wo du dann mal alte Texturen, Testmodelle oder sowas dann sehen konntest.
Das ist nice.
Was gemacht wurde ist jetzt, da diese Demo nur zur Hälfte vorhanden war, haben sich Leute dann hingesetzt und die Teile aus diesem halb gelöschten Modul plus den Sachen, die aus dem Giga-Leak gekommen gekommen sind, in eine Experience verpackt und neu programmiert. Also es ist nicht eins zu eins die Demo, die man damals auf der Space World Messe spielen konnte, aber ein Erlebnis, eine Experience, die nah drankommt, die eben diese Teile kombiniert, um mal nachverfolgen zu können, was man eventuell dann da haben konnte. Und es ist sehr interessant für jemanden, der Ocarina of Time sehr viel durchgespielt hat. Also ich kann jetzt nicht im Detail sagen, das kam aus der gelöschten Demo und das aus dem Giga League, ja. Aber da sind Locations da drin, der Dekobaum sieht komplett anders aus. Du kannst Dongos Höhle spielen, die auch komplett, also nicht komplett anders, aber wo du die Wurzeln siehst, wie im Finale drin gewesen ist. Items sind anders verteilt, das Schwert verhält sich anders und so. Es war sehr interessant, da nochmal reinzuschauen, kann man sich als Patch eben über Ocarina of Time drüber ziehen, damit man sich das einmal anschauen kann. Und ja, als Zelda-Fan ist es eigentlich super interessant auch zu sehen. Ich fand es sehr lustig, da sind auch ein paar Locations drin, die eben nicht in der Demo drin gewesen sind, aber im Giga League mit dabei gewesen sind. Screenshots, die damals durch die Zeitschriften gegangen sind, ja. Ne? Wo dann, bevor das Spiel rausgekommen ist, oh, da steht Link in einem vernebelten Wald und da sieht man so einen Schatten hinten, könnte das irgendwie eine spezielle Location sein und so weiter. Und gerade diese Maps, womit diese Screenshots erstellt wurden, sind auch aufgetaucht und zum Beispiel, das war einfach nur eine Map, wo sie ein paar Bäume und ein bisschen Nebel hingepackt haben, um quasi Screenshots speziell nur so zu machen. War nie eine richtige Location, aber da kann man jetzt zum Beispiel mal rumlaufen und sich das angucken und einfach so entdecken, so wird der Käse gemacht in der Küche. Na, keine Ahnung, wie das Sprichwort ist. Man sieht in der Küche, wie die das Essen machen.
Sprichwort. Okay,
du weißt, was ich meine. Ja, ne?
Sprichwort.
Mhm. Ja. Es ist vor allem so für Präservierung und Gaming-Kultur halt ein relativ großes Ding einfach. Wenn du als eines der größten Spiele, wenn du das halt wirklich mal siehst, dass so ein verschollenes Relikt eigentlich schon fast wieder auftaucht und du halt anders als in Filmen oder, keine Ahnung, anderen Medien, dass du das halt auch wirklich spielen kannst und dich da selbst so rumtreiben kannst und gucken kannst, wie das genau konkret funktioniert und so weiter. Ich habe sogar auch gelesen, ich weiß gar nicht, ist ein bisschen schade, ob das jetzt in direkten Zusammenhang mit dieser Demo fällt, aber ich habe jetzt kürzlich gelesen, letzte Woche, dass dass die Zelda-Community oder die Programmier-Community es geschafft haben, das komplett zu reverse-engineeren.
Dekompilieren,
vielen, vielen Dank. Ja. Also, dass sie Ocarina of Time dekompiliert haben und dass das erste Mal so die Tür öffnet für Mods, für Portierung, für den PC und so weiter und so fort.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob da Leute auch an beiden Projekten beteiligt sind. Ich glaube, die sind unabhängig voneinander, zumindest was den Inhalt angeht. Das beste Beispiel für so eine Dekompilierung, wo anhand des finalen Spiels quasi durch, du hast schon gesagt, Reverse Engineering, dass das Spiel wieder geöffnet wird, sodass man eine PC-Version draus machen kann. Das ist ja schon mit Super Mario 64 passiert, vor einiger Zeit. Ne? Und das ist vor allem dann auch auf dem Wege passiert. Das hat auch ultra lang gedauert, gerade jetzt bei Ocarina of Time, aber weil es dann eben nicht irgendwelche Rechte von Nintendo verletzt, weil nicht das originale Spiel davon benutzt wird. Man muss immer noch bei Mario 64 zum Beispiel sein eigenes Spiel beisteuern und dann kann man das durchjagen lassen und dann kannst du auf einmal aus Mario 64 eine 21:9, 60 FPS neue Texturen Superversion machen und auf alle möglichen Plattformen portieren. War interessant zu sehen, dass die Homebrew-Version für die Switch 1000-mal besser lief anscheinend als die Collection-Version von Nintendo, weil da mehr Aufwand drin gewesen ist. Und das ist spannend bei Ocarina of Time, wenn es in dem Maße wie bei geöffnet wird, wie bei Mario 64. Kein 20 FPS Limit mehr, richtigen Widescreen, den du reintun kannst. Du kannst neue Texturen machen, musst aber nicht. Also da wird sich auf jeden Fall wird das Spiel, sagen wir mal, ein Remaster bekommen, was nochmal darüber hinausgeht, was Nintendo mit dem 3DS-Ding gemacht hat, was ja auch ein Remaster grundsätzlich ist, was seinen eigenen Stil genommen hat, aber das Original ist ja nicht mehr so richtig drin.
Ja,
ne? Das stimmt. Look and feel.
Ja, mal gucken. Nur zur Sicherheit oder der Vollständigkeit halber, natürlich solltet ihr euch nicht irgendwelche ROMs runterladen. Ja. Einfach so, wenn ihr euch die ROMs runterladet, dann bitte sorgt dafür, dass ihr auch die Originalmodule habt.
Ich würde sagen, das Originalmodul nehmen und auslesen. Ne?
So ist es, so seid ihr natürlich am saubersten
unterwegs. Ist der beste Weg.
Das wollten wir nochmal gesagt haben. Ich möchte euch nochmal ganz kurz sagen, dass wir in eine kurze Pause gehen. Nach einem kurzen Spot sind wir gleich hier wieder da mit 9 fantastischen Themen hier beim Game Talk. Viel Spaß.
Bitburger 0,0. Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer.
Hallo und herzlich willkommen hier beim Game Talk. Wir machen weiter. Ich gucke hier auf meine Liste und sehe, Gregor und Wirt haben Pokémon gespielt.
Gregor, du auch?
Natürlich.
Pika.
Das Wichtigste war, dass ich Annette drin gefunden habe.
Ja, ich war auch geschockt. Ja,
Annette hat mich zum Pokémon-Kampf herausgefordert.
Ich habe, wir haben letzte Woche, ich habe kurz überlegt, wer letzte Woche hier war, aber es war natürlich Markus.
Natürlich.
Markus war hier und hat schon ausführlich über Pokémon gesprochen, deswegen müssen wir es hier nicht ganz groß aufmachen, das Fass. Aber ich möchte trotzdem natürlich eure beide Meinungen nochmal hier ganz kurz repräsentiert sehen. Wir fangen bei Wirt an, mein langjähriger Pokémon-Partner. Wir haben das erste Mal neues Pokémon nicht zusammengespielt nach längerer Zeit. Wie hat's dir gefallen? Vor allem du bist ja jemand, der Sinnoh, also die Region Sinnoh, noch nie gespielt hat und das erste Mal erlebt. Wie ist so dein Eindruck?
Ja, genau. Sinnoh ist meine erster Besuch jetzt in Sinnoh und ich muss sagen, es ist nett.
Ich mach mal hier den Overview-Trailer an. Moment.
Okay. Vor allem, weil ich diese Version nicht kenne und, aber ich die Optik, ich finde die einfach schrecklich. Also ich mag halt diesen Chibi-Look nicht. Ich mag halt diesen Diorama-Stil, den es bei Zelda Link's Awakening gab. Der ist hier leider nicht drin. Was mir auch aufgefallen ist, das Spiel ist irgendwie total überbeleuchtet. Also es ist viel zu hell, komischerweise. Und da sind noch so kleine Features, die mir halt auch nicht so ganz gut gefallen, wie zum Beispiel, was du in den alten Spielen hattest und auch bei den Remakes für den 3DS, hier bei Pokémon Saphir, Rubin und so weiter, dass du deinen Charakter individualisieren konntest. Hier ist es halt so, du kannst deinen Charakter zwar auch individualisieren, aber immer nur kompletten Sets. Du kannst halt nicht einfach extra Schuhe kaufen oder jetzt Handschuhe oder ein Oberteil und so weiter. Es sind so Kleinigkeiten, wo ich einfach nur denke, Leute, warum konntet ihr es in den alten Spielen auf einer alten Plattform besser machen als jetzt?
Ja, Moment. Moment, also meinst du, du redest jetzt von den Klamotten?
Von den Klamotten.
Also das konntest du in der DS-Version nicht.
Nee, aber 3DS-Version von den Saphir-Remake konntest du das machen. Ja. Und dann denke ich, warum funktioniert das hier nicht?
Ich weiß, wahrscheinlich hat das mit dem Stil zu tun. Was ich viel schlimmer finde, ist, das haben wir vorhin ja kurz gesehen, dass die Kamera stellenweise so richtig krass reinzoomt in die Cutscenes. Und das bricht mich. Ich kann mit dem Look, wenn das so top-down ist, kann ich mit leben. Aber sobald das reinzoomt und du halt dann auch wirklich siehst, dass du die Augenpartien so langsam verpixeln, weil die nicht zu hoch aufgelöst sind, das macht mich komplett fertig. Hier in den Kämpfen ist es dann noch halbwegs normal. Also es ist eigentlich ganz angenehm. Ja. Aber der Look, ja, es scheinen sich da die Geister. Aber ich kann, wie gesagt, top-down kann ich da halbwegs was mit anfangen. Aber wenn das sobald die Kamera wieder ausrastet, finde ich es ganz, ganz schrecklich.
Es gibt zwar so einige Komfortfunktionen drin, die natürlich ganz gut sind. Aber es gibt auch einige Sachen, wo ich denke, warum haben sie das nicht geändert? Also das hier zum Beispiel mit den ganzen Aprikokos, mit diesen Bäumen, die man findet, dass man jeden einzelnen Baum erstmal anklicken muss, dann erstmal so mehrere Dialogboxen durchklickt, dann wieder auf diese Erde klickt, damit man einen
Dann ist das Pflanze Kind lang genug ist. Beschäftigt in der Autofahrt.
Oh Gott.
Das ist doch alles der Grund. Alles schön in die Breite ziehen.
Dass sie das nicht irgendwie abgeändert haben. Aber schön den EP-Teiler drin haben, den man nicht ausschalten kann.
Ist das so hardcore? Dass dann die Experience werden geteilt mit Monstern, die nicht im Kampf waren.
Genau.
Ja, aber das finde ich auch gut. Ich will auch die Scheißdinger nicht trainieren.
Es ist schon cool, dass es drin ist für Leute, die einfach keinen Bock haben zu grinden. Die gibt's ja auch.
Ja, klar.
Aber es ist ein bisschen schade, dass sie dir halt einfach nicht die Option geben, dass du das auch ausschaltest.
Ja, weil theoretisch brauchst du nur
Herausforderungen,
dein erstes Pokémon vorne zu haben und benutzt es dann die ganze Zeit. Also, wie wir zum ersten Mal Pokémon gespielt hat, lässt er die ganze Zeit nur seinen Shiggy vorne, bis es dann zum Turtok wird und Level 70 ist und alle anderen Level 20.
Ich komme schon fast hier wieder mit meinen rationalen RPG-Gedanken nochmal dazu, aber dann macht die Spiele doch weniger grindig und macht den Anspruch in den Kämpfen höher. Ja. Deswegen, also ich habe nur kurz reingespielt, ich habe in Diamant reingeschaut, als jemand, der eben keine Erfahrung mit dem Original auf dem Nintendo DS selber hat. Mhm. Wir hatten ja ausführlich drüber gesprochen, ich spiele ja auch Shin Megami Tensei 5 gerade, als das andere Monster sammel, fusionieren und so weiter Spiel, was
gerade. Pokémon in Tschernobyl, ne?
Ja, Pokémon in Tschernobyl, hatte ich glaube ich früher mal dazu gesagt, in verschiedenen Videos zu der Serie.
Das ist eine ziemlich gute Beschreibung.
Ja. Finde ich gut. Also, ja, es ist auch, muss mal gucken, wie du da, oder du kannst gerne auch mal auschecken, wenn wir den Trailer hier durch haben, mal, hast du schon mal eine der Fusionen gesehen,
wie
Monster fusioniert, mit dem Klavier und allem drum und dran? Holy shit.
nach so ein, zwei Stunden, wo ich das hier gespielt habe, ich habe, glaube ich, ein bisschen auch Zoos von meiner Community bekommen, weil ich habe sofort diese scheiß Animationen abgeschaltet. Nein, oh, nicht scheiß Animationen, ja, aber ich habe so ein bisschen, es dauert ja ewig lang. Ja, wozu brauche ich nochmal einen Zoom da drauf? Ich will draufdrücken, ich will sehen, wie viele Hitpoints da runter sind. Mach die Kämpfe schnell, wenn sie schon eh keinen Anspruch haben. Also so, ich musste nach einer halben Stunde einfach die Animation ausmachen, weil es mir zu langsam dann gelaufen ist. Ich merke eben, ich bin einfach viel zu spät an Pokémon reingekommen. Dadurch, dass ich gar keine Nostalgie dafür habe, spielerisch ist eben gar nichts für mich da. Vor allem, wenn ich gerade ein anspruchsvolles Monster-Sammel-Fusionier-Kampf-Rollenspiel dann parallel spiele. Und das war so ein bisschen, okay, der schmeißt sein nächstes raus. Rankenhieb funktioniert, nehme ich das. Ich habe nur nicht warum werden eigentlich nicht direkt im Spiel, oder vielleicht habe ich den Knopf verpasst oder sowas, dann auch gezeigt, übrigens, das ist das Kampfdreieck oder sowas, ne? Feuer ist gegen Wasser gut, das. Mhm. Also ab und zu mal steht bei den Attacken drauf, ist besonders effektiv, ja, und so weiter. Ups, Entschuldigung. Aber ich will auch gerne mal, solche Sachen muss ich doch lernen über das Spiel, ne? Also ich weiß doch nicht auswendig, welches Pokémon, welches Element gegen was gut hilft.
Ja, früher wurde es gar nicht angezeigt, ob es effektiv
ist. Ja, war, aber also, wir haben nicht früher, wir haben 2021, ja, klar, auf dem Nintendo DS.
Aber ich glaub, kann man sowas reintun. Ich glaube, du musst es einmal gemacht haben, damit du dann weißt, ob die Attacke effektiv war oder nicht, und dann steht es von dir.
Mach die Kämpfe schwerer, verdammt nochmal.
Hey, das ist aber ein Franchise für kleine Kinder.
Ja, das und vergisst man halt
und immer wieder. Und jetzt reden fast 40-Jährige hier drüber, ne?
Naja, weil mittlerweile halt auch die Leute mitwachsen. Dann, also die soll man ja auch mit...
Deswegen soll
dann,
man Schwierigkeitsgrad
dann wähl doch aus für Erwachsene oder für Kinder am Anfang.
Ja, das wäre wär sowas von gut, wenn sie einfach
warum
sagen
würden, nicht?
Ey, hier, Pokémon, ihr habt endlich einen Schwierigkeitsgrad. Dann wären alle zufrieden. Ich brauche jetzt nicht unbedingt die krasse Story, dass die irgendwie noch düsterer ist oder so. Pack einen Schwierigkeitsgrad rein oder die Option halt einfach ein EP-Teil ein- oder auszuschalten. Das würde mir auch vollkommen reichen. Erst mal.
Oder machst sonst, wie Nintendo das auch macht, mach den kaufbar für 2,99. Ja, damit von Haus aus nicht so ein Schwierigkeitsgrad drin ist, damit die Kinder nicht aus Versehen schwer anmachen und dann heulen. Gott. Dann macht Nintendo den kaufbar. Ja. Whatever. Oder, naja, gut, ja, kostenlos sollte der sein wahrscheinlich im Shop, aber wahrscheinlich kostet der 2,99 oder 20.
Was kostet 2,99?
Schwierigkeitsgrad. Nein, das ist jetzt ein Vorschlag, weil das sowieso bei 1000 anderen Spielen gemacht wird. Wenn von Haus aus kein Schwierigkeitsgrad drin sein soll, lass den doch separat downloadbar machen. Für die Erwachsenen, die wissen, wie der Shop funktioniert.
Was mir sonst noch sehr gut gefällt, ist der Untergrund tatsächlich.
Den haben wir auch ganz kurz gesehen, ja.
Ja, erzähl mal. Den haben wir gesehen, da kann man halt unter die Erde gehen und das tatsächlich online mit anderen Leuten und dadurch dann Items finden, die man, oder sagen wir mal, man kann da ein bisschen herumklickern und Items freischaufeln und die dann halt gegen andere eintauschen oder halt seiner Untergrundbasis dann Statuen aufstellen. Und wenn man diese Statuen aufgestellt hat, wenn man zum Beispiel Drachen-Pokémon sucht, stellt man halt ganz viele Drachen-Pokémon-Statuen auf und hat dann eine höhere Wahrscheinlichkeit, dann dort Drachen-Pokémon zu finden. Und jetzt kommt noch der Clou dazu. Wenn man es online spielt, sind da auch manchmal solche Diktas oder Diktries. Und wenn man die einsammelt, 40 Stück, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Shiny fangen kann.
Was ist ein Shiny?
Ein Shiny-Pokémon ist ein Pokémon in einer komplett anderen Farbe. Das ist zum Beispiel ein Glurak in Schwarz.
Schillernde Pokémon,
so heißen die im Deutschen.
Kannst du mal nach dem Shiny Punita YouTube-Video suchen?
Shiny Punita ist fantastisch. Ja? Wir haben mit drei Game Boy Advance da hier nach dem Shiny Punita suchen.
Kenn ich gar nicht.
Ja, super Shiny Punita.
Shiny Punita Hand.
Ja, das kann ich mir sogar merken als nicht Pokémon-Experte. Aber diese, also in manchen Versionen sind die ja ultra selten anscheinend. Genau. Ne?
Wie du auch treffen kannst. Jede 4000. Begegnung wird es ein Shiny geben. Und dadurch, dass
ich habe gehört, Pokémon-Meister Ede hat mal eins laufen lassen, oder? Da war doch was, ne?
Ja, ein Mugby war das.
So, ich habe hier ein 3,5 Stunden Video, das Shiny Punita heißt.
Siehst du drei Game Boy Advance nebeneinander?
Nee. Nee, das ist so ein Junge, der da wirklich
Guck mal im Vorschaubild, ob du drei Game Boy Advance nebeneinander siehst.
Es muss die drei Game Boy Advance Version sein.
Flips aus. Ja, mach das mal. Das ist groß. Vor 10 Jahren gepostet, holy shit. So, hören wir den Sound überhaupt?
Guck mal, wie er da gerade grindet.
So, er grindet auf 3 GBAs gleichzeitig. Du kannst mal vorspulen, weil ich weiß nicht, wo der Moment drin ist. Und er hört natürlich dabei sein Limp Bizkit.
Oh, da war's.
Da ist es.
Oh nein!
Moment, ich hab's gleich.
Ja. Nein!
Da. Mach doch mit Pfeiltasten zurückspulen.
Ja, das ist doch recht. So.
Ist so genervt, dass er echt Limp Bizkit hört oder was auch immer im Hintergrund, ja. Also, das ist es.
Ganz links wird es gleich sein.
Okay. Das ist
ein blaues Punita.
Aber er muss es noch erst fangen, oder?
Ja, ja, er muss es noch fangen, aber...
Okay, also da der läuft er herum und da ist es.
Da ist es.
Nee, da ist es. Da ist es.
So, was ist der Unterschied? Ihr seht's, links das Ponyta, es ist normalerweise rot, also rechts ist das Original und links ist das schillernde Ponyta, das blaue Flammen hat. Mm. Und das ist halt selten, Wirt hat gerade die Wahrscheinlichkeit genannt, in jeder 4096.
Ja, genau.
Begegnung sollte eigentlich eins kommen, ist aber natürlich keine Pflicht, dass das kommt, es ist halt am Ende eine Wahrscheinlichkeit und dadurch geht er hier so ein bisschen steil, dass er dieses Ponyta gefangen hat. Mittlerweile muss man dazu sagen, mach das hier mal aus, weil ich keinen Bock auf einen Claim habe, dass die neue Spiele oder aktuelle Spiele Werkzeuge geben, um diesen Prozess so ein bisschen zu beschleunigen.
Genau, und das ist mit dem Untergrund. Wenn man 40 Diktas einsammelt, kriegt man für 4 Minuten die Wahrscheinlichkeit, dass es bei 2000 ist.
Oh.
Und ich habe sogar gleich beim ersten Mal einen Shiny gefangen.
Was?
Ja.
Vielleicht. Okay, das ist aber halt auch
Moment,
Luck.
Moment,
das ist auch mega lucky. Ich habe sogar angekündigt.
Nein. Moment, kann es sein, das erste Shiny ist for free, nee, aber danach...
Nee, das...
Nein, ich meine hier, du wirst angefixt durch das erste Shiny und dann komm hier, willst du ein gutes Shiny haben, gib mir mal hier die Shiny-S für die Shiny.
Also das Gute ist, man zahlt ja nichts, es gibt keine Microtransactions mit Echtgeld bei Pokémon und zweitens, ich glaube, bei mir war es einfach super mega Glück, was ich hatte. Zwar nicht das krasseste Pokémon, aber immerhin, das war dieses Bienenwaben-Pokémon.
Ey, das ist doch cool.
It's something. Aber das Problem ist, es ist männlich, es entwickelt sich nicht weiter.
Oh, ja. Das ist richtig lame.
Aber es ist ein Shiny.
Männliche Pokémon können sich nicht weiterentwickeln.
Es gibt einige Pokémon, die können sich halt nur mit einem bestimmten Geschlecht weiterentwickeln.
Damit bist du raus, Gregor.
Ich könnte das Pokémon nicht mal eine Brille anziehen und sich geistig weiterentwickeln oder so sonst?
So wie ich.
Weiß er nicht.
Das Gute ist, man kann es auch mit Leuten online spielen. Also ich spiele zum Beispiel mit der Community, sag dann so, hey, Shiny Grind und gib dann jetzt einen Code ein.
Ja.
Und dann können die Leute dann mit mir dann im Untergrund dann die Diktas sammeln, dann halt an Felsen herumstochern, um dann Items zu bekommen. Und dadurch erhöht sich dann, beziehungsweise erschnellt sich dann, wird es dann auch schneller sein, dass man diese 40 Diktas eingesammelt hat, was auch ziemlich cool ist. Mhm. Dass dann alle gemeinsam dann für 4 Minuten dann halt diese Shiny Pokémon sammeln können.
Das ist gut, dass man eine Community aktivieren kann, die Arbeit für einen macht.
Die macht auch nicht die Arbeit für einen. Die erhöhen den Multiplikator. Gregor.
Mann.
Ich will ja unbedingt so ein Ponyta haben.
Willst du ein Shiny Ponyta?
Ja, jetzt will ich auch eins.
Jetzt willst du auch eins?
So.
Falls ich weiterspiele.
Naja, aber ansonsten, es ist wirklich nur nett. Also,
Ich habe ja hier...
Ich hab irgendwie Spaß dran.
Pass auf.
Aber nett.
Das ist schon eine, ich habe gesehen, es gibt erste Speedruns, die irgendwie schon unter einer Stunde sind, weil es so Glitch verbuggt ist.
Ja.
Du kannst alles dupen dazu anscheinend.
Ja.
Im Spiel schon.
Wo ist denn das? Achso, jetzt habe ich es weggemacht.
Nächstes?
Nee, ich wollte eigentlich auf Pokémon Legends Arceus
sprechen können. Immer noch nicht, was es ist.
So, ich habe hier mal ganz kurz den Trailer aufgemacht, weil das soll ja die Antwort sein für Menschen, die halt so ein bisschen erwachsener sind und die mit Pokémon aufgewachsen sind. Das soll das so ein bisschen aufbrechen. Viele sagen, das ist das Breath of the Wild, aber wird es nicht sein. Es wird viel mehr in Richtung Monster Hunter Stories gehen, wo du halt so kleine Areale hast und du dich da so ein bisschen austoben kannst. Hier ist das alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen ruhiger, nicht so chibi süß, sondern man versucht mehr so dieses Abenteuergefühl zu zelebrieren. Natürlich hast du auch dieses typische Rollenspiel, den typischen Rollenspielaspekt, dass du dir Pokémon fangen kannst, du kannst mit denen kämpfen, du kannst sie potenziell sogar tauschen, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, finde ich aber ganz spannend. Und hier hast du halt diese etwas anders inszenierte Story. Und das finde ich persönlich ganz cool. Natürlich ist es jetzt einfach, so die ganzen Hoffnungen auf dieses Spiel zu setzen. Da wird die Enttäuschung eventuell noch größer sein, wenn es halt nicht den Erwartungen entspricht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Bilder sehen halt vielversprechend aus. Und ich bin der Meinung, dass das ein echt interessantes Ding sein könnte. Will mich aber hier auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich weiß, wer dieses Spiel entwickelt. Das ist Game Freak und die haben jetzt nicht die geilste Arbeit in den letzten Jahren gemacht.
Das ist, was du wohl gerade sagen, hast du überhaupt noch rundenbasierte Kämpfe?
Ja, das ist, hast du.
Also auf den ersten Blick, als jemand, der nur ein bisschen auch Schwert und Schild gespielt hat, War das nicht schon das große mit weitläufigen Locations?
Ja,
also muss ja was mal der Unterschied hier drin sein. Das soll jetzt richtig Open World sein im besten Fall, ne?
Naja, es ist, man sagt, es ist Open World, aber ich würde da meine Erwartungen sehr stark zurückschrauben. Wie gesagt, es ist halt viel stärker Monster Hunter Stories. Das bedeutet, dass du halt so in dieser großen Welt hast du halt so kleine Areale.
Und also in Stories ist was anderes, ne? Stories ist nicht klassisch Monster Hunter.
Ja, genau. Stories ist halt mehr RPG.
Ja.
Aber auch in Stories hast du halt diese kleineren Areale. Du hast halt keine große Open World, die du überall bereisen kannst.
Also du hast da zumindest nicht, ich denke im ersten Moment immer, okay, jagst du jetzt Pokémon durch Gebiet 1, dann zu 3 und dann zu 5 und dann...
Nein. Und deswegen, also es wird sich Open Worldiger anfühlen, es wird sich auch so ein bisschen... auf jeden Fall, denke ich, wird sich das auch anders anfühlen, was so die Atmo angeht, die Inszenierung. Und allein deswegen, also alles, was ich hier sehe... Ich finde das
nicht. Augen, ey. Du kannst von Pokémon angegriffen werden. Das ist schon mal was ganz anderes. Also dein Charakter.
Absolut.
Guck mal,
es ist halt einfach ein bisschen. Es ist ein bisschen creepiger, so in Anführungsstrichen.
Wird von einem Relaxo gegessen.
Ja, aber sowas gab's vorher nicht, weil du hattest Pokémon-Kämpfe gehabt, da musstest du mal ein Pokémon haben. Und hier greift dann das Pokémon dich aktiv an.
Hatte dich gerade Strong-Style weggehauen?
Keine Ahnung. Oh, ich spreche kein Wrestling.
Naja, mal gucken. Soll. Ende Januar nächsten Jahres rauskommen.
Also gar nicht mehr so lange.
Für die Nintendo Switch.
Aber warum denn so schnell gleich nochmal ein neues Pokémon?
Ja, finde ich ganz interessant. Eventuell, vielleicht, ich habe ja die Hoffnung, dass das so die Strategie ist, dass sie so zweigleisig dann fahren, dass sie halt so ein Pokémon machen für die etwas jüngere Generation, aber jetzt auch nicht die ältere Generation vergessen und dann halt solche Sachen liefern. Solche Sachen müssen aber erstmal sich beweisen und die Qualität erst einmal zeigen und dann kann man weiter spekulieren und hoffen, dass da ein paar schöne Sachen kommen.
Ich hoffe, dass dann die zukünftigen Pokémon-Spiele mehr in diese Richtung vielleicht gehen.
I don't know, aber ich glaube, das hängt auch sehr viel davon ab, wie dann das letzten Endes performt, ob das dann cool ist, wie das angenommen wird. Ich freue mich da aber ehrlich gesagt mega drauf. Ich muss dem Hype so ein bisschen mich nicht widersetzen, sondern ich will mich dem hingeben. Ich habe Bock, das zu zelebrieren und ich habe einfach Lust, so eine neue Seite von Pokémon zu sehen als Fan der allerersten Stunde. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Von daher mal schauen, was so die Zukunft bringt. Die Zukunft bringt hier für den Game Talk jetzt erst einmal nochmal einen kleinen Spot. Und dann sind wir gleich wieder zurück hier mit weiteren Themen, wie zum Beispiel Halo, Forgotten City, Unpacking und eventuell unser Spiel des Jahres. Bis gleich.
Na, ihr wollt mal wieder online einkaufen? Dann nutzt doch einen unserer vielen Affiliate-Links unter rbtv.to/affiliate. Dann bekommen wir eine Provision von eurem Kauf und ihr müsst keinen Cent mehr bezahlen. Ist doch klasse. Also, denkt an die Affiliate-Links.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk. Wir machen weiter, wir wollen gar keine Zeit verlieren. Wir haben noch so viel vor heute. Ich lese hier Halo Infinite, haben wir letzte Woche auch schon ein bisschen besprochen, aber muss ganz fairerweise sagen, gar nicht so viele Themen aktuell. Spiele sind rausgekommen, wir haben die Hochphase quasi erreicht und jetzt geht es so langsam daran, die Endlisten des Jahres bereitzustellen.
Jetzt musst du auch mal spielen, ne? Dafür ist ja auch irgendwann mal die Zeit.
Finde ich auch vollkommen in Ordnung und wir haben auch noch mal Zeit, eine etwas breitere Perspektive hier in die Sendung mit reinzubringen. Deswegen, ich habe gesehen, dass ihr letzte Woche ein relativ großes Turnier auf dem Sender oder auf dem Twitch-Kanal hattet. Ich habe das hier mal aufgemacht. Da ging es um den Halo Infinite Multiplayer. Ihr habt ein kleines Turnier gemacht. Ich habe letzte Woche schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Ich find's spielerisch ganz geil. Wie ist so deine Meinung? Du hast Halo ja eigentlich schon seit längerer Zeit auch gespielt, oder? Ist nicht dein erstes Halo?
Das ist mein erstes Halo, was ich Multiplayer spiele.
Ach so, okay.
Also erstes Halo ist es nicht, aber ich habe es vorher nie Multiplayer gespielt. Okay. Ich habe nur die Koop-Kampagne mit Freunden gespielt. Dann auch an der Konsole im Splitscreen.
Das kommt ja in einem Jahr oder so, ne?
Im Mai soll dann, glaube ich, die Koop-Kampagne kommen zu Halo Infinite. ist auch ein bisschen spät, wenn man bedenkt, dass das Spiel eigentlich letztes Jahr erscheinen soll. Und ich muss sagen, das gefällt mir ganz gut. Also für jemanden, der es nie Multiplayer gespielt hat so richtig, weil der Master Chief bewegt sich jetzt halt ganz schnell, beziehungsweise die Spartans bewegen sich sehr schnell. Es erinnert mich aber noch ein bisschen an die Call of Duty-Reihe, also von der Geschwindigkeit her.
Kann man
die Tankpills sagen, natürlich.
Dass so Call of Duty und Battlefield sind so ein bisschen am Abkacken jetzt gegen Halo Infinite.
Also ich hatte es auch schon vor einigen Sendungen gesagt, also die Halo Infinite Beta war die beste Beta des Jahres. Also Call of Duty war ja schrecklich, hat sich zum Launch wieder gefangen. Muss auch sagen, ich hatte da auch einige Stunden Spaß gehabt jetzt im Multiplayer. Und Battlefield ist das Bugfest schlechthin dieses Jahr. Also das kriegt den Cyberpunk Award dieses Jahr von uns.
Oh. Moment, vor GTA?
Okay, das wird schwierig. Da,
ja, vielleicht teile ich den Golden Boy oder so.
Ja, genau. Macht mir Spaß. Die Time to Kill ist natürlich in diesen Spielen höher, weil die ja alle halt massig Kugeln einsammeln und es geht ja darum, dass man ja auch nicht nur schießt, sondern auch sehr nah rangeht und dann den K.O. haut, den Gegner. Das sieht man hier auch bei den Leuten, wie sie spielen. Also es ist ganz anders als ein Battlefield oder ein Call of Duty. Es ist mehr ein Arena-Shooter.
Ja, finde ich aber auch gut.
Und das ist auch gut so, weil es sich ja davon auch abhebt. Die Waffen fühlen sich, die man kennt, die fühlen sich knackig an und die klingen auch verdammt gut, aber die man nicht kennt, das ist jetzt das Problem. Normalerweise, ich habe auch mit Chiara darüber schon, meinte sie, normalerweise spielt man die Kampagne oder die Story, um die Waffen kennenzulernen. Und hier hat man die Möglichkeit halt nicht, die Waffen kennenzulernen. Man muss halt
im Multiplayer spielen. Du kommst eigentlich relativ schnell rein, oder? Also ich habe
jetzt auch Stunden gespielt und da gab es einige Waffen, wo ich einfach nur denke, okay, der Boden ist Lava. Das war's? Oder was kommt jetzt noch? Oder muss ich die jetzt chargen oder nicht?
Ja, ich hatte das Gefühl, dass ich relativ fix reingekommen bin. Vor allem, du hast ja jetzt aktuell dieses Event, Fiesta heißt es. Und das ist ein Deathmatch, das davon lebt, dass du jede Runde zufallsgeneriert halt dein neues Loadout hast und hast du ständig neue Waffen.
Ja, ja.
Und so lernst du sie halt sehr, sehr schnell kennen. Ich als jemand, der Halo Multiplayer das letzte Mal mit Halo Reach gespielt hat, muss sagen, dass mir das so viel besser gefällt. Ich weiß gar nicht, was sie großartig anders gemacht haben.
Ich frage mich gerade, warum redet Valentin eigentlich nicht mit uns, aber es ist ein anderes Fenster noch.
es ist schneller, aber gleichzeitig auch langsamer als so andere Shooter wie jetzt ein Call of Duty. Ich finde es angenehm übersichtlich. Die Maps sind fantastisch, finde ich. Ich finde die echt gut übersichtlich und man kann sich die sehr gut einprägen. Das große Problem war ja, dass sie dieses Battle Pass-Thematik hatten, dass du nach einem Spiel, dass du sehr wenig Progress gemacht hast. Ich gehe mal ganz kurz raus, liebe Regie, weil da gab es jetzt auch noch mal eine News.
Wir haben es angepasst und du kannst noch aktuell nicht bestimmen, welchen Modus du spielst, sondern der wird ausgewürfelt.
Ja, das ist auch ziemlich hässlich, muss ich.
Das haben sie doch von den anderen abgeschaut. Das ist echt
dumm. Ja, aber das ist dumm.
Das ist echt dumm.
Das habe ich letzte Woche schon mal ganz kurz angekündigt, dass 343, also das Studio, reagiert hat. Eigentlich gab es keine festen Erfahrungspunkte nach einem Spiel. Jetzt haben sie es damals geändert auf 50 Erfahrungspunkte. Und das habe ich angekündigt mit, das finde ich voll cool, dass sie so schnell reagieren. Ist auch cool, dass sie schnell reagieren. Fakt ist aber, 50 Erfahrungspunkte, stellt sich heraus, verdammt wenig.
Zu wenig.
Verdammt wenig.
Kannst du mit nichts freischalten, nach 10 Spielen oder so.
So, und jetzt hat der Community-Manager von 343 hier auf Twitter bekannt gegeben, wie sie das gedenken zu ändern. Und das finde ich ganz cool, wenn man hier auf den Bildschirm geht, hat er das ganz gut aufgeschlüsselt. Und zwar bekommst du am Tag für das erste Spiel 300 Erfahrungspunkte, für das zweite Spiel 200, drittes Spiel 200, viertes Spiel 100. Also es wird sukzessive immer weniger. Aber trotzdem kannst du so quasi so deine Daily-List im Kopf abhaken und die Erfahrungspunkte mitnehmen und trotzdem hast du das Gefühl, dass du Progress hast und alles, was on top kommt, ist halt einfach nur Skill. Und das finde ich eigentlich cool, ein schöner Zwischenschritt zwischen Leute, die halt Hardcore spielen und Leute, die einfach Bock haben, mal reinzugucken und trotzdem halt diesen Progress haben.
Interessant, dass es weniger wird. Also ich verstehe es, dass du gleich viel am Anfang bekommst, dass du mehr Bock direkt gleich reinzuspringen. Sinniger wäre es natürlich, dass du erst dann mit weniger anfängst und dann, wenn du 7 Spiele gespielt hast, 300 dafür bekommst.
Ja, aber da hast du halt die Incentive, dass du halt einfach mal reinguckst und Bock hast, so 1-2 Partien zu spielen und dann wieder rausgehen kannst, wenn du möchtest. Ich finde es ganz gut, dass sie dich da nicht so an die kurze Leine halten, sondern dir da entgegenkommen. Wann wird das konkret gelauncht?
Das ist interessant.
Da müsste ich das tatsächlich gleich nochmal nachgucken. Ich sehe hier jetzt gerade nicht den direkten, das direkte Launch
des Spiels nächste Woche.
20xx.
Das kann auf jeden Fall ganz gut sein. Ich guck das gleich nochmal nach und reiche das nach.
Du meinst ja so, schön. Du weißt nicht, warum das Spiel sich besser anfühlt. Ich glaube, es liegt unter anderem daran, du bist viel agiler mittlerweile.
Das kann
also
sein.
Also du kannst klettern, du kletterst überall hoch, wenn es geht.
Du hast recht.
Du hast den Enterhaken, der einfach sich mega geil anfühlt.
Du hast sogar so einen kleinen Dash.
Den kleinen Dash?
Ja. Yeah.
Also ja, gut, du kannst so sliden und so.
Nee, du hast einen richtigen Dash. Einen
seitlichen Dash?
Ja, du kannst ihn aber einsammeln. Den hast du nicht immer. Gut. Das ist so eine Art Item, wie dieser Overload-Shield.
Okay, ich dachte halt wie bei Halo 5, weil bei Halo 5 war es halt so, da hattest du ja noch diese seitlichen Dashes, oder Dashes nach vorne gehabt, oder Dashes, wo die Kamera dann rausgeht und du
nicht siehst. Nee, das ist halt wirklich so ein kleiner Dash, der ist auch in der First Person. Finde ich auch ganz cool. Du hast recht.
Und du rennst standardmäßig halt auch mittlerweile. Ja. Also bei Halo Reach war es zum Beispiel noch so, da musstest du einen Perk einsammeln, damit du sprinten konntest.
Mhm.
Und ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, die das Spiel dann auch ein bisschen schneller machen.
Und gute Beobachtung, ja. Du hast recht. Mir macht's auf jeden Fall Spaß. Gregor, du bist generell nicht so jemand, der viel Multiplayer-mäßig unterwegs ist, ne?
Nicht. Also es muss mich nicht die Bohne. No pun intended. Aber den Singleplayer werde ich mir angucken. Ich muss aber schauen beim Singleplayer, ob ich mir, also ich weiß nicht, ob ich mir den auf meiner Xbox One S geben möchte. Bin da normalerweise nicht so empfindlich bei solchen Sachen. Alternative, eventuell leihe ich mir von hier eine Xbox, eine stärker motorisierte. Oder wenn endlich mal auch hierzulande dann das xCloud freigeschaltet wird, möchte ich es gerne mal testen damit. Das wäre mal ganz interessant. Das wäre vielleicht mal ein guter Test zu sehen. Weil für solche Sachen, Games, die im Game Pass sind, wirst du ja dann auch über die Xbox streamen können. Also hatten wir ja schon mal kurz drüber ausgelassen. Wobei es kann vielleicht mittlerweile aktiv sein. Ich habe jetzt seit einer Woche nicht geguckt.
Ist xCloud nicht schon länger verfügbar? Weil
letztes Jahr auf der Gamevasion auf Handys und auf Tablets oder sowas war.
Okay,
aber du konntest noch nicht sagen, du bist auf einer Xbox-Konsole und spielst da xCloud drauf. Das wurde in Teilen der Welt vor ein paar Wochen freigeschaltet. In Deutschland hatte das noch nicht funktioniert auf meiner Xbox One S, so trotz Ultimate Game Pass. Vielleicht wird es mittlerweile freigeschaltet, aber das fände ich zum Beispiel interessant. Okay, ja, klar, du kannst dann auch einen Xbox-Controller an deinen PC sinken und dann sagen, machst den Browser auf und spielst es darüber. Aber es ist wahrscheinlich für das eigene Gefühl besser für mich, nur wenn ich einfach eine Xbox-Konsole anmache, einen Xbox-Controller in der Hand habe da und dann auf diese Konsole das drauf gestreamt wird. Und das würde ich gerne mal einfach testen. Ne? Weil das letzte Mal, wo ich das vor Jahren gemacht habe, abgesehen von
Stadia.
Ja. Aber ging's, ja, wir haben ab und zu mal solche Online-Events seit einiger Zeit. Ne? Also in Covid-Zeiten gibt's ja nicht mehr so die Möglichkeit, irgendwie, kommt mal zum Ausprobieren von dem neuen Spiel in einer Location zusammen und spielt das da, sondern viele Publisher geben dann die Möglichkeit, so Online-Events zu machen. Das heißt also, fast schon Stadia, xCloud-Style, kommst dann auf spezielle Server drauf und kannst dann gestreamt das spielen. So habe ich Far Cry 6, irgendwie 6-7 Stunden gespielt.
Hat das geklappt?
Es ging, ne? Ich hatte das Gefühl, man ist immer, also vielleicht ist es auch so unterbewusst, dass man so denkt, okay, das könnte aber responsiver sein oder sowas, ne? Aber vielleicht ist es auch nur so, man bildet sich das eventuell ein. Es klappt schon, selbst bei Shootern. Und solange es nicht Multiplayer ist, glaube ich, sehe ich da weniger ein Problem mit. Ich würde es mit xCloud gerne ausprobieren. Wenn nicht, dann packe ich mir die Xbox Fernseher.
Ganz frische News auch gestern bezüglich xCloud. Microsoft hat den Clarity Boost angekündigt.
Schmiert das nicht mehr so sehr die Grafik, oder
was? Das soll tatsächlich so eine Art Filter sein, dass das alles so ein bisschen schärfer aussieht. Okay. The Verge, die KollegInnen hier, haben ein paar Vergleichsbilder gepostet. Das kann man hier mit einem Slide sehen. Also das ist hier, glaube ich, der normale Effekt. Und wenn du hier den Clarity Boost hast, dann siehst du, dass man sieht das vor allem hier an den Rückscheiben,
dass
sie halt so schärfer sind.
Frage ist, ist es so ein Post-Processing-Effekt, weil sowas die Unschärfe eben macht, du siehst ja im Endeffekt immer noch einen Stream von dem Spiel, ne? Und was nicht geil für einen Stream ist, schau dir mal auf Twitch irgendwie ein 60-FPS-Game an, ne? Wo die Leute dann mit, was weiß ich, nur 10 Mbit oder so übertragen können und alles, ne? Das sieht ja alles aus wie die schmierige Hölle. Und das war auch immer so bei, ob Stadia, ob es PlayStation Now oder sowas gewesen ist, es hatte immer noch so einen leichten Hauch von Stream, den du da anguckst und es schmiert, wenn sie das irgendwie wegkriegen, ne? Und dass da direkt funktioniert. Natürlich, ich will, Technik muss ich mir mal angucken, weil das ist sehr interessant.
Ja, die haben ja auch ein Video gepostet, da kann ich allen das sehr empfehlen. Ich finde das ganz spannend, vor allem sieht man halt auch, wie die Prioritäten bei Microsoft aktuell liegen, dass sie versuchen, die Plattform so gut es geht zu öffnen, und die haben Erfolg. Ich selbst ich als jemand, der super lange keine Xbox irgendwie anfassen wollte, ich bin jetzt wieder voll im Ökosystem drin und ich entdecke so Features, die eigentlich schon mega alt sind, wie hier das Resume Play oder das Quick Resume, dass du drei Spiele gleichzeitig irgendwie anhaben kannst. Das ist für mich einfach der Flash des Jahrhunderts.
Aber es geht ja nur mit der Series, ne?
Genau, das mit Series S und Series X geht das. Dann ich spiele eine Runde Halo Infinite und dann merke ich, okay, ich bekomme nur auf die Fresse und dann wechsle ich zu Forza und dann bin ich halt mittendrin und ich kann das Rennen weitermachen und ich so, oh nee, okay, kein Bock mehr, nochmal zurück zu Halo und dann, okay, nee, lieber ein Singleplayer-Spiel und das geht halt wirklich innerhalb von 10, 15 Sekunden einfach nur beeindruckend, wirklich einfach nur beeindruckend. Und wenn du dann noch, du hast den Game Pass, du hast xCloud, das jetzt immer stärker wird, ich finde diese Strategie von denen so unfassbar spannend. Vor allem, wenn du dir halt PlayStation und die Switch noch ranholst, die auch komplett andere Strategien verfolgen. Das ist einfach eine mega spannende Zeit für die Gaming-Community.
Was kannst du denn gerade aktuell, also ich meine, wir sind ja auch kurz vorm Weihnachtsgeschäft wieder, ein Jahr nach Release fast der aktuellen Konsolen. Kannst du immer noch nicht normal kaufen, eine Series X, glaube ich, und eine PlayStation 5 sowieso nicht. Ja. Die Series S sollte weiterhin aber durchweg erhältlich sein, ist ja immerhin etwas. Also zumindest immer, wenn ich mal geschaut habe, dann gab es die überall bei den Versendern zu haben. Den Luxus hast du bei der PlayStation 5 gar nicht.
Nicht nur das, es gab ja jetzt den Black Friday, und da war die mit Abstand die erfolgreichste Konsole, die Series S.
Ja, das ist die einzige, die du kaufen kannst.
Ja, das ist halt, es ist ziemlich verrückt. Es ist ziemlich verrückt, aber es ist halt auch echt eine gute Konsole.
Was mit der OLED-Switch? Ist das auch was ausverkauft ist gerade aktuell oder so?
Gute Frage.
Die habe ich in freier Wildbahn schon gesehen zum Beispiel. Ja, also PlayStation 5 oder Xbox Series X habe ich zum Beispiel noch nie in einem Kaufhaus gesehen.
Ja, stimmt auch. Also ich war auch selten in einem Kaufhaus, muss man sagen, direkt vor oder langer Zeit. Aber ich bin da vor ein paar Wochen auch nochmal durchgeschlendert, einmal wieder, um da zu gucken. Spielzeugabteilungen eben. Es ist auch alles nur alte Konsolen und auch keine OLED-Switch habe ich da entdeckt in einem großen
Kaufhaus jetzt, in Hamburg. Ich habe mal jetzt aus Zufall Mediamarkt angeklickt und ich sehe, dass wir hier ganz easy uns eine OLED kaufen können. Es gibt natürlich auch Saturn und Otto und hast du nicht gesehen.
Ist das der Standardpreis, 3,59?
Ich glaube, 3,59 ist der Standardpreis.
Ja. Und die andere kostet 3,29 immer noch wahrscheinlich, ne?
Nee, ich glaube, die muss sogar
günstiger sein. Klick sie mal an. Die war 3,29, glaube ich, jetzt zum Launch.
Die alte?
Nee, das ist auch die OLED, nur die andere Farbe.
Die andere.
Aber okay, ich kann hier mal die Switch einfach eingeben und gucken, was passiert da. Ja, da kommt mir erst einmal schön so ein TP-Link-Switch.
Oh, ein geiler Switch.
Oh, erinnert mich daran, als die Ankündigung kam und dann ich alle erst mal geguckt haben auf Amazon und dann so, nee, das suchen wir nicht.
Mein Sohn, krass, du hast dir eine Switch gewünscht. Ich Switch hab dir sogar Lite? Eine mit 8 Anschlüssen gekauft.
So, ohne dass die Regie drauf geht, wie viel kostet die Switch Lite?
Die Lite.
Die Lite. Ja. 2,79.
Na, 2,59.
Geht mal drauf, Regie.
179?
Oh, war die immer so günstig?
Die 199 war so.
Ach, 199, okay, die Lite. Okay. Denkfehler von mir, ja. Ja, bei der Lite habe ich überhaupt nicht im Blick. Ne? Also ich habe die mir ausführlich angeguckt, als sie rausgekommen ist. 2,95 für das Standardmodell, okay.
30 Euro günstiger.
Ja, das ist doch ganz gut für eine Nintendo-Konsole. Mit Animal Crossing 2,19, die Lite. Sie hat für mich, also ich habe kein persönlich großes Anwendungsgebiet für nur eine Lite, die du nur eben unterwegs spielen kannst. Gerade in Pandemiezeiten ist das so, ne?
Ja. Deswegen, ja, die Lite habe ich mir damals auch ganz kurz angesehen und da habe ich sehr schnell wieder das Weite gesehen.
Also an sich, ja, wenn damals der Preis schon 199 gewesen ist, ist schon so lange her, ich habe es überhaupt gar nicht mehr im Kopf, um wie viel die das runtergepackt haben, klingt fast schon nach zu wenig für Nintendo, weil die immer gerne die Hand aufhalten bei sowas. Die wir hier zum Ausprobieren hatten, was ich nicht so geil fand, die haben ja nichts an den Joy-Cons gemacht, ne? Und ich habe keinen Bock, eine Konsole mir mit Joy-Con-Drift zu kaufen, wo du die Joy-Cons nicht wechseln kannst, ja, ne, sondern das Ding einschicken musst. Und die Paneele konnten teilweise auch recht unterschiedlich sein. Das eine Modell, was wir hier hatten zum Ausprobieren, hatte auch so einen leichten Gelbstich zum Beispiel. Ah. Und das kannst du ja auch, hast ja auch keine Alternative, das anders zu zocken.
Das ist echt kacke.
Wie beim DS damals, ne, immer Glück in der Paneellotterie zu haben.
Ich weiß auch nicht, wie es euch geht, aber ich spiele meine Switch auch einfach echt gerne am Fernseher.
Ja.
Also ich habe echt ein paar Spiele, die ich komplett nur am TV gespielt habe. Das möchte ich irgendwie nicht missen.
Ist natürlich etwas anderes, wenn du sagst, manche Leute haben es gerne, unabhängig davon, ob der Fernseher jetzt durch was anderes belegt ist. Na, das ja. ist ja auch der Gedanke dahinter, dass du zu Hause dann Switch spielst, weil Mama was anderes sich anschaut, ihre Serien gucken will. aber ja, ich erwische mich jetzt auch nicht, wie ich sage, okay, ich habe den Fernseher daneben rein. Ich setze mich aufs Sofa und der Fernseher wäre eh aus, ne? Und dann spiele ich was nur auf dem Ding, vielleicht maximal im Bett oder anderswo. Mhm. Aber ansonsten, wenn ich zu Hause spielen kann, packe ich auch einen Fernseher drauf.
Ja.
So hässlich das teilweise ausschaut.
Wie die Spiele konkret darauf aussehen, vor allem die dieses Jahr rausgekommen sind, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich habe noch ein letztes Spiel hier mitgebracht, von dem ich gar nicht so viel hier mitbekommen habe, also weder hier auf dem Sender, sondern und generell so was so den Gaming-Bereich in Deutschland angeht. Und zwar heißt das The Forgotten City. Ist ein Spiel, das es im Game Pass gibt und kann man im Grunde beschreiben als ein Time-Loop-Spiel. Also so ähnlich wie The Outer Wilds zum Beispiel, dass du eine Art... Oder Deathloop, ja. Aber Outer Wilds habe ich speziell genannt, weil das halt auf Rätsel ausgelegt ist. Und The Forgotten City würde ich auch eher als ein Time-Loop-Rätselspiel beschreiben. Was ist die Prämisse? Es ist relativ einfach. Und zwar seid ihr eine Art Archäologe aus der Zukunft, also in unserer Jetztzeit, der aus mysteriösen Gründen ein Portal findet, das ihn in das alte Rom verschlägt. So, und das ist so eine kleine Community. Und diese Community ist besonders, weil sie eine einzige Regel hat. Und zwar die goldene Regel: Du darfst keine Sünden machen. Wenn irgendeiner in dieser Community, das sind so 30 Leute ungefähr, wenn irgendjemand eine Sünde macht oder leistet, werden alle zu Gold Statuen. So, und das ist so die Prämisse. Und du musst herausfinden, wie du diesen Cycle irgendwie brichst. Du musst mit den Leuten reden, du musst verschiedene Rätsel lösen, du musst zusehen, okay, wie verhalten sie sich, was für Intrigen gibt es, wer könnte es sein? Es gibt immer einen, der diese goldene Regel bricht. Und du musst herausfinden, wer das ist und wie du diesen Cycle brechen kannst. Und so ähnlich hast du das auch mit The Outer Wilds, da hast du auch die Supernova der Sonne, die nach 22 Minuten immer auftaucht und du musst herausfinden, okay, was ist da eigentlich passiert, wie ist es dazu gekommen und wie könntest du diesen potenziellen Cycle brechen? Und das fand ich hier ganz cool, dass sie das hier auch so mit einem eigenen Twist gelöst haben. Du hast super viele Figuren, die echt gut geschrieben sind. Die sind auch gut vertont, finde ich. Du hast einfach Bock, dich da so ein bisschen aufzuhalten und zu erkunden. Du hast relativ wenig so Classic videospielmäßig Gewalt oder du musst irgendwie Headshots verteilen. Vielmehr geht es um Erkunden, so eigene Neugierde wecken, zu schauen, ey, was passiert da eigentlich und wie kann ich eins und eins so zusammenbringen, meine Kreativität ins Spiel bringen, um halt bestimmte Lösungsansätze zu finden. Und das finde ich persönlich, hab irgendwie voll den Hyper gerade auf so Time-Loop-Spiele, weil ich habe am Wochenende Outer Wilds durchgespielt und es hat meinen Kopf einfach zerberstet. Ich finde dieses Spiel einfach nur Hammer. Und deswegen habe ich so ein bisschen Hunger auf mehr solche Spiele bekommen. Den DLC habe ich mir auch schon runtergeladen. Das gibt es, wie gesagt, in Game Pass. Es fühlt sich sehr, sehr gut an aktuell. Ich habe 3-4 Stunden oder so. Ich glaube, es ist insgesamt 10 Stunden lang. Macht aber echt Bock und Laune, wenn man halt so Laune auf Rätsel und ein bisschen Erkunden hat. Ist nicht allzu groß, fühlt sich gut an. Und das Witzige ist, war ursprünglich eine Skyrim-Mod.
Ich wollte gerade sagen, es sah auch ein bisschen aus wie Fallout, von den Charakteren aus, wie sie sich bewegen. Also ich wollte es eigentlich nicht so negativ erwähnen, aber es sah halt
ja,
ein bisschen uncanny aus.
Ja, es ist nicht super polished, also erwartet da kein AAA Masterpiece.
Ist es die gleiche Grafik-Engine, die sie eventuell genutzt haben?
Ey, das kann gut sein. Ich weiß gar nicht,
ob die Open Source ist oder so, aber zumindest kann man es ja eventuell anpassen. Aber stimmt, ja, so ein bisschen der Look ist da. Klingt interessant vom Konzept her. Zum Glück ist ja sowas im Game Pass drin, ne?
Ey, ohne Game Pass, ganz ehrlich, hätte ich es mir nicht sofort angeguckt. Dann hätte ich eher auf so einen Sale gewartet. Entschuldigung.
Oh, erzähl doch mal gleich, was du auch im Sale geholt hast.
Was hat er sich denn geholt?
Oh!
Oh! Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet.
Aber ganz kurz nochmal zu Forgotten City. Finde ich ganz cool. Kostet auch nur ein 20 gerade. Ist auch auf Steam aktuell noch heruntergesetzt. Und wie gesagt, gibt es im Game Pass. Guckt es euch gerne an. Hab mir auch Cyberpunk geholt im Sale.
Für 20,77 Euro?
Wie viel war das? 25 Euro oder so? Irgendwie sowas. Werd's aber nicht anfassen. Ich hab's mir für die PS5 geholt, bis der Next-Gen-Patch da ist. Ich hab's mir einfach vorsorglich geholt.
Ach, so viel? 25 würde ich mir fast überlegen für die PS5. Und auch wenn ich's auf dem PC habe, aber der hat mir zu laut geschrien bei der Grafikkarte, wenn ich's spielen lasse.
Ja, bei mir auch.
Ich hab auch keine Lust, mir das auf Disc zu holen. Ich will das einfach auf der Platte haben. Und jetzt lasse ich's reifen. Ich lasse es reifen, hoffe, dass sich die Leute in Warschau oder wo auch immer sie das entwickeln, nicht nur in Warschau wahrscheinlich, sich die Zeit nehmen und da ein schönes Ding draus machen. Ich habe richtig Bock, dem Spiel eine faire Chance zu geben. Habe keine einzige Minute in dieser Welt verbracht. Ich liebe Cyberpunk, ich liebe Blade Runner, ich liebe alles, was damit zu tun hat. Deswegen hat es mir das Herz gebrochen, als man diese ganzen Berichte und so gelesen hat und darüber gesprochen hat.
Hier steht 49,99 im PlayStation Store.
Ja, das war der Black Friday.
Ach, aber das dauert doch immer eine Woche immer.
Ja, ich glaube, gestern haben sie es, also wir nehmen auf Dienstagmorgen, ich glaube, am Montagabend ging es zu Ende.
Machen wir Cyber Week, was soll denn das?
Ja, das wird aber 100 pro wird das nochmal in den Sale kommen.
Für den 10er nochmal.
Aber apropos CD Projekt, die haben ja jetzt auch hier diese ganze...
Die Roadmap.
Genau, die haben nochmal erzählt, dass sie das Update für Cyberpunk im ersten Quartal abliefern werden. The Witcher 3 wird dann später im Jahr kommen. Machen sie natürlich gerade, weil sie gute News brauchen und ihre Reportings abgeben für die Aktionäre. Deswegen sind die gerade wieder auch in den News
ist ja auch
präsent.
So, also als Studio im Nachklapp zu Cyberpunk, die haben das letzte, oder das komplette Jahr 2021 ja nichts anderes als Bugfixing gemacht, oder? Zumindest in der Öffentlichkeit, oder haben sie zwischendurch nochmal was Neues angekündigt?
Nicht, dass ich wüsste.
Ja, also es ist auch als ganze Studio jetzt im Schadensbegrenzungsmodus zu sein.
Ja, es kommt drauf an. Ich glaube, hier lese ich auch gerade, dass sie auch angefangen haben, sie sind im Experimentierstadium eines neuen Projektes. Gleichzeitig arbeiten sie an einer Expansion bezüglich Cyberpunk. Da wird auf jeden Fall ein bisschen was kommen, aber der Großteil der letzten Zeit ist auf jeden Fall in ganz gut Schadensbegrenzung reingeflossen. Zu Recht, wie ich finde.
Es soll ja noch Multiplayer kommen.
Oder wurde gestrichen.
Der wurde jetzt gestrichen?
Ja.
Oh Gott. Der kommt als Modus bei Halo rein.
Hätte mich gewundert, dass da jetzt ein Multiplayer reinkommt, weil die Welt hat leider nichts, was man Multiplayer machen könnte.
Ich habe irgendwo mal den Vorschlag gelesen, weiß nicht, irgendwo im Internet ist er da so rumgegeistert. Die Idee finde ich, glaube ich, ganz cool, dass die einen Server machen, der quasi so Roleplaying-mäßig wie GTA funktioniert, wo Leute einfach nur in Cyber City, wie heißt der nochmal, da leben können. Ne? Und
Night
so.
City?
Night City. In Night City, ja, anstatt dass du dann da deine Sachen oder MMO-mäßig oder Rollenspiel-mäßig da machst, dass sie einfach so, hier leben die Leute, laufen so herum, GTA-Style, und dann machen sie Roleplay für online.
Okay, das würde dann auch Sinn ergeben, weshalb du dann verschiedene Klamotten kaufen kannst, weil letztendlich hat sie ja nichts gebracht. Dein
Crowdfunding für neuen Schlong und so, kannst alles machen.
Also du kannst ja deinen Charakter customizen, aber es hat ja nichts gebracht, weil du alles in der Ego-Perspektive gespielt hast.
Ja, also ich finde sowas spannender, muss ich nur sagen, als jetzt ein Multiplayer oder so.
Ja, finde ich auch ganz gut.
Ich lese hier gerade bei den lieben Leuten von GamePro, dass Dataminer wohl auch nochmal neue Hinweise gefunden haben, dass ein Multiplayer vielleicht doch kommt.
Ach komm schon. Vielleicht ist das der Multiplayer, den du gerade erwähnt hast.
Vielleicht.
Cyberpunk Roleplay, finde ich, hat Potenzial.
Ja, das wäre wirklich interessant. Aber weiß man nicht, ist auf jeden Fall in den Daten irgendwo zu finden, dass da wohl weiter im Geheimen vielleicht gearbeitet wird, oder vielleicht sind das auch nochmal Rückstände von dem, was man die letzten Jahre versucht hat, sich zu erarbeiten. Aber wir wissen es nicht, die Zukunft wird es zeigen. Die Zukunft wird auch zeigen, was das Resümee angeht bezüglich 2021, was Spieler angeht. Wir haben hier im Vorfeld schon mal ganz kurz diskutiert, ey, was war das eigentlich für ein Spielejahr? Hat es uns gefallen, hat es uns nicht gefallen? Gefühlt war es relativ slow, wenig große Releases, hat auch höchstwahrscheinlich mit Corona zu tun, dass wir die Nachwehen dieses Jahr gespürt haben. Ich würde vielleicht gar nicht so weit gehen und sagen, dass es ein schlechtes Jahr war, aber bevor ich meine Meinung hier kundtue, eröffne ich gerne hier die Diskussionsrunde. Was ist eure Meinung?
Naja, ich glaube, wir werden es ja nochmal richtig ausklabüstern. Ich habe euch alle ja nochmal eingeladen zum Jahresabschluss-Podcast in Bälde, dass wir das nochmal richtig dann aussehen. Ich habe mir auch schon mal Gedanken gemacht zumindest, also ich versuche auch gerne mal zu überblicken, was habe ich übersehen, was habe ich angefangen und dann nicht weitergespielt, hat man ja auch häufiger mal. Und meines Erachtens, wie du gesagt
gesagt hast, so im Nachklapp natürlich viel so Covid-Auswirkungen, die sie jetzt nochmal entwicklungstechnisch und release-technisch, obwohl wir ein paar Verschiebungen in das Jahr hatten mit Halo Infinite, ne, so sehen, wie das den Dezember nochmal aufmischt im Singleplayer. Mhm. Du hast trotzdem eine gute Mischung an vielen Sachen gehabt, aber es ist viel auch gestopft worden mit Remakes und Remastern, so diese typische Auflagen. Wenn ich in meine eigene private Liste hier reingucke, wenn du jetzt so du hast x-fach Neuauflagen hier drin, die ich auch gerne gespielt habe, Super Mario 3D World, Near Replicant ist dieses Jahr nochmal rausgekommen, Skyward Sword HD, die Advance Collection, Famicom Detective Club für mich zum Beispiel, Mass Effect, gleich die drei Spiele, ja, GTA, das, in der Theorie auch,
hätte Advance man jetzt auch... Advance Wars theoretisch, was jetzt Advance verschoben
Wars?
Wurde.
Ich wollte Advance sagen. Wars, ja. Okay, stimmt, das wird ja eine Collection zwischen beiden mit neuer Grafik sein, der beiden alten Spielen. Also sehr viel, aber dafür auch so eigentlich ganz gute Spitzen, wobei ich sehe schon meine Top 10 oder Top 5, wenn ich die fertig habe, wird sie komplett anders aussehen als bei anderen Leuten, weil ich glaube nicht, dass ihr so East und Legend of Heroes oder sowas drin habt.
Ich habe aber auch gefühlt, dass jedes Jahr deine Liste halt mit Yakuza, East und Legend of Heroes. Na, dass diese drei Spiele vertreten sind.
Diesmal ist kein Yakuza, aber diesmal ist Judgment.
Lost Judgment, ja, natürlich. Ja, ja. Das kommt natürlich auch noch mit rein. Ja, natürlich. Ja, die Leute wissen, was mir gefällt, ne? Nein, aber du kannst natürlich auch allgemein verträglichere Spiele da rein tun. Da ist ein großes Resident Evil, was erfolgreich gelaufen ist.
Vergiss ich immer wieder.
Große Überraschung in Anführungsstrichen mit Returnal, finde ich, was auch einige Leute sehr überzeugt hat. Technisch kann man auch absolut nichts gegen Ratchet & Clank sagen, ne? Also, wenn man die schöne klassische Jump-and-Shoot-Formel weitermachen will. Schöne Storytelling-Überraschung, Marvel's Guardians of the Galaxy. Mhm. Ne? Ja. Also da bin ich gespannt, dass es halt zumindest verdient, dass es den Story Award bekommt bei den Game Awards. Und ansonsten, ja.
Ne? Metroid.
Metroid Red hast du gehabt. Und nicht zu vergessen, Biomutant.
Oh, war das dieses Jahr?
Das war im Mai. Ach, im Mai kam Biomutant. Ich habe so viel hier auf der Liste, was ich angefangen habe und nicht die Zeit gefunden habe, dann weiter zu spielen. Ich hätte gerne noch mal ein bisschen mehr von Kena, Bridge of Spirits.
Spice.
Fast hätte ich gesagt. Kena weiter durchgespielt, Far Cry 6 kannst du damit reinnehmen. Eastward habe ich noch gar nicht anfangen können.
Ach, das ist
Fist
so schön.
Forged in Shadow Tech, also das mit dem Hasen und dem
Hasen in der Faust. Ja.
Das zum Beispiel Neo The World Ends With You, wenn du wieder in Rollenspielen hingehst, wie Scarlet Nexus Tales of Arise. Oh, ja. Also das werden wir alles im Podcast nochmal aufdröseln. Ich denke, es ist vielleicht nicht so flashy gewesen dieses Jahr, weil es von anderen Sachen überschattet wurde wieder. Aber es kann doch überraschen, weil ich teile jetzt nicht die Meinung, dass es ein absolut beschissenes Jahr gewesen ist.
Was ich unbedingt noch nachholen möchte, ich habe hier gerade wieder die Game Awards Seite auf, um mal mir vor Augen zu führen, was so zuletzt rausgekommen ist. Das wollte ich dir übrigens noch zeigen. Best Narrative ist It Takes Two mit dabei.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Das
haben wir nicht gewotet.
Das finde ich sehr lustig. Also mein Herz hat dieses Spiel auf jeden Fall erobert und ich wünsche diesem Spiel jeden Award, den es kriegen kann.
Aber nicht beste Narrative.
Doch, come on.
Ah, komm schon, gegen Ende war schon.
Es ist grauenhaft. Ich mach dir nichts vor, aber ich würde es dem Spiel wünschen.
Aber Dr. Hakim war der Hammer.
Ja, hier, ich wollte eigentlich auf Psychonauts 2 zu sprechen kommen. Das ist halt ein Spiel, das ich noch unbedingt spielen möchte. Habe ich noch ganz oben auf der Liste und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz heißer Kandidat, dass das ein richtig, richtig schönes Ding wird und auch ordentlich absahnen wird hier bei den Game Awards.
Muss ich auch noch spielen.
Ja, Guardians of the Galaxy hätte ich gar nicht auf dem Schirm, bis Wirt irgendwann meinte, ey, das ist geil. Ich so, what the fuck, bist du doof?
Es ist lustig, dass du fast den Joke gemacht hast, den sie auch im Spiel gemacht hast. Gardeners of the Galaxy.
Ja, die Gardeners.
Die Gärtner.
Habe ich das gesagt?
Ja.
Life is Strange, hab ich gar nicht gespielt.
Sagt er auch immer noch, dass das Gameplay überzeugt mich nicht richtig bei Guardians of the Galaxy, aber schade. Der Rest stimmt.
Es ist echt schade. Ja.
Und ansonsten, hier, wenn wir wieder auf das Game of the Year Ding gehen, da ist Resident Evil Village, glaube ich, noch so der klassischste Kandidat für den Preis.
Hast du das ist die Zeit für so ein verkopftes Deathloop, ne?
Meisten Leute haben es nicht gespielt. Wie cool wäre das, wenn es It Takes Two kriegen würde? Das wäre so cool.
Gute EA steht dahinter, ne? Die können noch genug Money Hats hier so weitergeben.
Ich guck mal kurz mein Konto.
Nein. Bist du, wer ist der Chef? Bobby Kotick war Activision.
Ist Activision.
Ne? Wer ist EA-Chef jetzt? Das ist der andere, der aussieht wie so ein Bösewicht, oder? Nee, stimmt, warte mal, der EA-Chef, aus ihm haben sie doch einen Bösewicht in einem anderen Spiel gemacht, dass der genauso ausschaut wie der EA-Chef.
Mirror's Edge war das.
Was bei Mirror's Edge?
Mirror's Edge 2.
Ja, warum nicht? Wir werden das ja eh, also es, wir können jetzt auch schon mal kurz dann darüber sagen, natürlich die Game Awards selber werden ja dann am 9.12. verliehen. Da werden wir ordentlich Programm hier haben, nämlich nicht nur die, sondern auch der Deutsche Entwicklerpreis. Ne? Der Deutsche Entwicklerpreis ist auch an dem gleichen Abend, der übrigens dann auch hier auf dem Sender abgebildet wird.
Mit Colin,
genau, da wird er vor Ort sein und da schön Action machen. Und wir nehmen das zur Gelegenheit, da werden wir auch dann bald ankündigen, müssen wir nochmal uns absprechen, wie wir das machen, weil wie das Voting ausschauen wird und sowas. Mhm. Aber die Golden Boys werden dann auch vergeben. Und wir wollen natürlich dann euch dann nochmal fragen, hey, wie sieht's mit den Kategorien aus, dass wir im Voting dann nochmal ausrufen und so weiter, dass wir die Zeit dann zwischen den The Game Awards und dem Deutschen Entwicklerpreis dann dazu nutzen, dass wir hier nochmal schön Programm mit der Verleihung der Golden Boys machen.
Ja. Und dann geht's weiter mit den Game Awards.
Genau, ne? Also das wird, also ja,
können doch nicht sagen, eine solide Nachtschicht.
Wer alles noch dabei ist, also ich bin auf jeden Fall mit dran, aber da gucken wir, wer alles noch dabei sein kann. Ne? Und dann werden wir entscheiden, wie geil dieses Jahr am Ende gewesen ist. Oder ihr entscheidet.
Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich weiß, könnt ihr es schon absehen für euch, was so das Spiel des Jahres für euch ist? Ich weiß es nicht. Ich überlege, aber...
Ich tue mich sehr schwer mit diesem Jahr, wenn ich ehrlich bin.
Es geht zwischen East, Lost Judgment und Legend of Heroes.
Es gibt einige große AAA-Spiele, die ich zum Beispiel gar nicht gespielt habe. So wie Ratchet & Clank. Das habe ich einfach geskippt, weil ich habe die vorigen Teile nicht gespielt.
Aber sowas ist okay, finde ich, in der Hinsicht. Nicht jeder kann alles gespielt haben. Es ist eine persönliche Liste. Das heißt ja nicht, dass es nicht andere geile Spiele gab.
Ja, Far Cry habe ich zum Beispiel auch geskippt.
Ja, aber das,
ich dachte auch so, ey, komm.
Sorry, mich ärgert zum Beispiel, ich habe damals leider nicht die Zeit gefunden, und es war ja auch gerade Anfang des Jahres, Persona 5 Strikers, hätte ich gerne.
Oh, das ist
gespielt.
Cool.
Oh, das haben wir sogar noch gespielt.
Ja, das macht richtig Bock. Das ist wirklich schön. Es hat diese Essenz der Reihe, hat das ganz gut eingefangen und dieses Action-Rollenspiel übertragen.
Weil Shin Megami Tensei 5 hat auch eine gute Chance bei mir tatsächlich.
Oh, da so. Dem möchte ich echt noch eine solide Chance geben. Da habe ich noch nicht so lange.
Ist das ein 20-30-Stunden-Spiel oder?
Wenn du gut drauf bist, ist es 20-30 Stunden.
Und wenn ich schlecht drauf bin, 60
eher. Oh Gott, ja, rechne eher mit mindestens 50.
Also entweder du gehst darauf ein, dass es recht grindy ist, in gewissen Sachen. Also wirklich, manche Gegner sind so knallhart beim ersten Mal, dass du die erstmal ausloten musst und schauen musst, kann ich richtige Monster holen, wo sind die Elemente, die ich dafür brauche. Oder du passt den Schwierigkeitsgrad an und machst es weniger grindy.
Ich habe das ja, als ich hier darüber berichtet habe, habe ich ja noch nicht so viel gespielt. Und das habe ich parallel dann zu Pokémon gespielt. Und je mehr Pokémon ich gespielt habe, desto mehr wollte ich schon Megami Tensei spielen.
Ja, das ist der positive Effekt von Pokémon.
Weil es ist mal herausfordernd. Es hat dieses Pokémon-Konzept, aber halt in etwas fordernder. Und
jetzt machst du mir schmackhaft.
Und die Dämonen sind halt witzig.
Ja.
Die beleidigen mich halt immer.
Ja, aber sind das nicht die gleichen wie bei
Persona,
Jack Frost?
Ja,
sie beleidigen dich anders.
Ja, aber die beleidigen mich halt so, dass ich Bock habe, denen das doppelt zurückzugeben. Und manchmal kann ich das halt wirklich auch nur verbal. Ich kann denen verbal irgendwie die Stirn bieten. Und ich find's cool,
Sie lassen sich schwieriger überzeugen jetzt hier, weil die ja zusätzlich noch Geschenke haben wollen.
Ja.
Jetzt, ne? Also du quatschst mit denen und sagst, komm in meine Party. Aber verbal überzeugen kennt man ja von den alten Sachen. Übrigens, auch ich war zu sehr Persona geschädigt. Man muss die gar nicht bekämpfen bis zum Ende, bevor man die... Ne? Aber ich habe das so von Persona eingebläut bekommen. Also kannst du auch am Anfang des Kampfes mit denen reden. Aber die wollen dann ja auch haben, okay, ich komme zu dir, wenn du mir 2000 Tacken gibst und eines deiner Heil-Items. Hm. Und nochmal. Ne? Und ab und zu kann ich sagen, jetzt reicht aber mal, jetzt ist auch mal gut.
Ja, ja.
Ne?
Also dauert das lange mit den Dialogen? Weil ich habe früher das MMO davon gespielt und ich kann mich daran erinnern, dass ich mit meinen Freunden...
Auf der alten Xbox?
Nein, auf dem PC. MMO zu Shin Megami Tensei.
Ich kenne Shin Megami Tensei 9 auf der alten
und
Xbox.
Wir haben stundenlang damit verbracht, dann irgendwelche Slimes anzusprechen, damit sie uns dann joinen.
Meinst du Dragon Quest?
Nein, nicht Dragon Quest. Irgendwelche Schleimmonster.
Okay, mir ist es auch nicht bewusst, aber sowas gab's schon.
Shin Megami Tensei Online Game, ich muss mal überlegen, das haben wir 2007, 2008 gespielt.
Ja.
Aber so, mittlerweile schon eingestellt.
Aber sowas hätte auch eine Chance. Und man darf nicht vergessen, es ist auch das Jahr von Balan Wonderworld.
Ach du Scheiße. Es gab ziemlich viele Gurken dieses Jahr.
Ja.
Was gab's
also
noch?
Balan Wonderworld, also wenn wir jetzt von technischen Geschichten sprechen. Also
Balan und Biomutant ist ja auch etwas, was ein bisschen polarisiert hat, aber ich glaube mehr im Negativen, glaube ich, bei den meisten Leuten hängen geblieben ist. GTA ist natürlich etwas, was jetzt komplett in die Binsen gegangen ist, was wahrscheinlich diesen den Cyberpunk Award dieses Jahres. Oh, den müssen wir mit reintun bei den Golden Boys, den Cyberpunk Award.
Ja, ja, genau, meine ja. Cyberpunk Award. Ja. Cyberbug Award.
Denn der heißt auch Cyberpunk Award.
2021.
Genau, wir nennen ihn den Cyberpunk Award, aber mit dem jeweiligen Jahr, der Cyberpunk 2021 Award.
Und irgendwann sind wir bei 2077 angekommen. Ja,
dann sind aber nur fünfmal Cyberpunk nominiert.
Ich habe hier das Video von Shin Megami Tensei Imagine Online.
Dragons. Imagine Dragons.
Oh ja, genau, das habe ich gespielt. Das habe ich gespielt.
In 2021 erscheint Privatserver wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Hab ich komplett nicht im Blick gehabt.
Das habe ich 2007, 2008 oder so mit meinen Klassenkameraden damals gespielt. Es hat mega viel Spaß gemacht.
Wirklich?
Ja.
Witzig.
Es war free to play.
Ja, also das hätte ich mal ausprobiert. Statt immer nur die Po-Rings zu hauen in, denkst du, wer ist nochmal? Isometrische MMO, was ich gespielt habe, das wisst ihr nicht.
Ich wüsste es nicht.
Ragnarok Online.
Ah, Ragnarok.
Na ja, gut. Es ist eine relativ langsame Zeit gerade. Es passiert nicht ganz so viel. Das merkt man auch an den Themen. Wir wiedercoin sehr viel. Aber so ist es manchmal auch. Wie gesagt, es soll gar nicht, muss gar nicht schlecht sein. Wir haben ein bisschen Zeit, um mal die Spiele zu spielen, die ständig rauskommen. Von daher soll das auch gar nicht so verkehrt sein. Nächste Woche geht's schon direkt weiter. Wir haben den großen Halo-Talk. Da können wir das erste Mal über den Singleplayer sprechen. Dann wird Esther hier sein, Wirt wird hier sein, Gregor wird hier sein. Das wird eine relativ große Runde. Wir müssen mal schauen, wie wir die Runde alle unterbekommen. Aber wir tun alles, um vernünftig und gut über Videospiele zu sprechen.
Gerade gedabbt und geniest.
Ich musste husten, es tut mir leid.
Ist das offiziell jetzt anerkannt, dass man beim Niesen dabbt?
Ja, schon. Ja,
mal, ne? Ach nee, das war ja, stimmt, Dabben ist doch entstanden, weil jemand genießt hat, ne? Ich glaube, es ist die Entstehungsgeschichte vom Dabben.
Wirklich?
Ich glaub, ja, Jesus der eine wollte niesen on cam und hat dann das hier gemacht. Und dann haben es alle gemacht.
Ist jetzt nicht die schlechteste Origin-Geschichte.
Origin. Villain-Origin-Story.
So, das soll es tatsächlich gewesen sein. Sani, ihr habt noch irgendein Thema? Ich denke nicht. Deswegen moderiere ich jetzt hier mal ab. Vielen Dank, lieber Wirt. Vielen Dank, lieber Gregor. Und vielen Dank euch da draußen, dass ihr zugeschaltet habt. Nächste Woche geht's, wie gesagt, weiter mit dem großen Halo-Talk. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal hier beim Game Talk. Ciao.